Nachhaltigkeit hat in deinem Leben einen großen Stellenwert und du würdest dich gerne mit Gleichgesinnten aus der Community vernetzen, spannende Impulstalks hören und Workshops besuchen? Dann komm auf alle Fälle am 11. Juni ab 11 Uhr zum Speak Out Festival ins Museumsquartier Wien. Mehr Infos und Tickets bekommst du auf speakout.at. Speak Out 2024, ein Event von Kurier und Future Zone.
Sie hören den Kurier.
Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Zeiser und heute schauen wir uns den Tod einer wahren Musiklegende genauer an. Kurt Cobain. In Come As You Are singt der Frontman der Band Nirvana, dass er keine Gun, also keine Waffe hat. Zwei Jahre später wird er sich mit einem Gewehr das Leben nehmen. Das ist zumindest die offizielle Version. Viele Fans wollen daran aber nicht glauben und vermuten, dass das Vorbild der Generation Grunge ermordet wurde. Und tatsächlich, sieht man sich die Todesumstände an, stellen sich viele Fragen, die unbeantwortet blieben. Die Fakebusters sind in die Nacht des 5. April 1994 nach Seattle zurückgereist und haben den Ablauf und die Ungereimtheiten noch einmal genau aufgearbeitet. Also, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
The lead singer of Nirvana, one of the world's most popular rock bands, has been found dead at his home in Seattle. Police said Kurt Cobain had apparently shot himself and a suicide note was found nearby. His body was discovered in an apartment above a garage at the house.
He was dead of an apparently self-inflicted shotgun blast to the head. Police found what is said to be a suicide note at the scene, but have not yet divulged its contents. Cobain, who was 27, had reportedly been missing for about 6 days, according to his mother. The Los Angeles Times reported on Wednesday that Nirvana was breaking up and that Cobain was planning to undergo drug rehabilitation.
It's a real shame that he did it.
Everybody is real upset about it, and it's a shock. We can't understand, we can't believe that it happened. It's unbelievable. And this is one man that will not be forgotten.
Er wurde tatsächlich nie vergessen. Kurt Cobain ist nach wie vor Vorbild für viele junge Musiker. Er gilt als Urvater des Grunge. Wie so viele andere Rockmusiker stirbt auch er im Alter von 27 Jahren, so wie Jim Morrison, Janis Joplin, Brian Jones oder Jimi Hendrix. Cobains Tod gibt diesen unheimlichen Parallelen der Musiker dann den Namen Club 27. Später wird auch Amy Winehouse ein Teil davon werden. Wenn ein Rockstar wie Kurt Cobain in seinen 20ern stirbt, wird er schnell zum Symbol hochstilisiert, vor allem wenn der Tod so tragisch ist wie in diesem Fall. Kurz vorab muss ich jetzt schnell eine Triggerwarnung machen. Wir werden in unserem heutigen Podcast über Selbstmord sprechen. Solltet ihr solche Gedanken haben oder depressiv sein, hört euch diese Folge lieber nicht an. Sprecht mit Freunden über eure Probleme oder sucht euch professionelle Hilfe. Im Internet findet man unter dem Schlagwort Suizidprävention viele Stellen, die euch helfen können und auch Hotlines, bei denen ihr anrufen könnt. Denn Kurt Cobains Tod ist eine wirklich tragische Geschichte. Am 5. April 1994 wird Kurt Donald Cobain in einem Gewächshaus seines Anwesens tot aufgefunden. Er soll eine Überdosis Heroin gespritzt und sich danach mit einer Flinte erschossen haben. Schon diese Kombination wirft bei vielen Menschen Fragen auf, denn wie kann sich jemand, der eine Überdosis hat, danach noch erschießen? Überhaupt gibt es viele Ungereimtheiten rund um seinen Tod. In der Dokumentation Tod einer Legende von Regisseur Benjamin Stettler aus dem Jahr 2015 kommen Menschen zu Wort, die unmittelbar mit dem Fall zu tun hatten, wie Polizisten oder ein Privatdetektiv. Dass gerade sie an der offiziellen Theorie zweifeln, macht stutzig.
Es ist nicht zu erwarten, dass die Polizei nach 20 Jahren gesteht, hey, wir haben es damals versaut.
Cobain hat sich nicht in seinem Zimmer verbarrikadiert. Sein Führerschein lag nicht offen da. Keiner glaubt, dass der Brief ein Abschiedsbrief war. Kurt Cobain hatte eine so große Dosis Heroin im Blut, die dreimal ausgereicht hatte, ihn zu töten. Die Medien haben dies alles falsch berichtet.
Courtney Love rekonstruierte den Ablauf so. Cobain hatte einen Stuhl ans Fenster gestellt, er nahm noch mehr Drogen, hat sich die Schrotflinte geschnappt und sich in den Kopf geschossen.
Wir haben mit einem Agenten vom FBI gesprochen. Wenn du mit einem Mord durchkommen willst, ermorde einen Junkie.
Es gibt also mehrere Beweise, die gegen einen Selbstmord sprechen sollen und ich werde sie jetzt gemeinsam mit meinem Kollegen Elias Nadmesnik durchgehen. Hallo Elias.
Hallo.
Walt, warst du eigentlich, als Kurt Cobain gestorben ist? Hast du da schon was mitbekommen, was wirklich passiert ist?
Ja, das habe ich. Ich war damals 13 Jahre alt und bin damals bei einer Sondersendung von FM4 gebannt vor dem Radio gesessen und habe zugehört. Und ich muss sagen, dass ich Nirvana zu dem Zeitpunkt schon gekannt habe, aber erst durch Kurt Cobains Tod habe ich mich noch näher mit der Band beschäftigt.
Also ich habe das damals noch nicht so richtig mitbekommen, bin aber auch später in meiner Jugend dann natürlich an der Musik von Nirvana hängen geblieben und habe mich dann auch für Kurt Cobain interessiert. Elias, als erstes möchte ich mal über die Menge an Drogen sprechen, die der Rockstar ja zu sich genommen haben soll. Du hast dich da genauer informiert.
Ja, genau. Also laut Autopsiebericht hatte Cobain 1,5 Milligramm Heroin gespritzt. Am Tatort wurde auch eine Schachtel mit Spritzen und Drogenutensilien gefunden. Die Menge ist aber schon sehr groß. Also für einen Erwachsenen ist das eine Dosis von 0,5 Milligramm, die da tödlich ist. Und das waren eben 1,5 Milligramm. Die Frage ist also, wie konnte er nach so einer großen Menge Heroin auch noch zur Waffe greifen?
Naja, aber Cobain war ja schon länger als Junkie bekannt. Da kann ich mir vorstellen, dass man vielleicht schon an mehr gewöhnt war als andere.
Ja, das stimmt natürlich. Aber es geht nicht nur darum, ob er diese Menge überlebt hätte, sondern dass er danach eben noch zur Waffe gegriffen haben soll. Und spritzt man die Droge, ist man normalerweise innerhalb von Sekunden außer Gefecht gesetzt. Und überhaupt, warum hätte er sich noch erschießen sollen, wenn er eh einfach eine größere Dosis Heroin zu sich nehmen könnte? Das ist schon irgendwie komisch, finde ich.
Ja, da hast du natürlich recht. Ich habe zu diesem Thema auch noch einen Interviewausschnitt von MTV gefunden, in dem Cobain über seinen Drogenmissbrauch spricht. Die Aufnahme wurde kurz vor seinem Tod gemacht. Man muss wissen, dass der Nirvana-Frontman jahrelang unter immensen Magenschmerzen litt.
I just had a red irritation in my stomach, you know. But I was in pain. I mean, I was in pain for so long that I didn't care if I was in a band. I didn't care if I was alive, you know. And it just so happened that I came to that conclusion at a time when my band became really popular, you know. I mean, it'd been going on and building up for so many years that I was, you know, suicidal. I mean, I just didn't want to live. So I just thought, if I'm going to die, if I'm going to kill myself, I should take some drugs, you know. May as well become a junkie because I felt like a junkie every day, you know.
Cobain sagt hier, dass er sich viele Jahre täglich wie ein Junkie fühlte und auch Selbstmordabsichten hatte, weil er eben unter so großen Magenschmerzen gelitten hat. Das war noch bevor er Drogen genommen hat. Viele seiner Vertrauten stellen es sogar so dar, dass er Heroin eher als Schmerzmittel missbraucht hat, als wirklich als Droge. Und so kommen wir dann auch schon zu einer nächsten Ungereimtheit.
Genau. In demselben Interview, das wir gerade gehört haben, erzählt Cobain nämlich, dass er diese Magenschmerzen losgeworden ist. Und diese Gedanken, die er da beschreibt, waren also angeblich schon länger Vergangenheit. Und unter was er aber ebenfalls noch gelitten haben soll, ist Bronchitis und auch eine Kehlkopfentzündung. Und während einer Tour in Europa Anfang des Jahres 1994 hat er sich nach einem Konzert deshalb in Rom behandeln lassen.
Und da muss ich jetzt kurz unterbrechen, denn in Rom kommt ein Name ins Spiel, der extrem wichtig für die ganze Geschichte ist, nämlich Courtney Love. Selbst eine Grunge-Ikone, Sängerin der Band Hole und doch immer im Schatten ihres Mannes. Für viele Menschen gilt Love als Hauptverdächtige im Todesfall Kurt Cobain. Mit ihm gemeinsam hatte die Tochter Frances Bean Cobain, die war zum Zeitpunkt des Todes 2 Jahre alt. Dass viele glauben, Love hätte was mit Kurt Cobains Tod zu tun, das hängt mit den Ereignissen in Rom zusammen. Dort trafen sich Love und Cobain eben im Frühjahr 1994. In der Nacht findet Love ihren Mann im Hotelzimmer in einem lebensbedrohlichen Zustand. Er ist komatös und hat eine Kombination aus Alkohol und Rohypnol, einem sehr starken Beruhigungsmittel, genommen. Cobain wird ins Krankenhaus gebracht und wird 5 Tage lang dann wieder aufgepäppelt. Und er überlebt. Courtney Love behauptet daraufhin, das sei ein Selbstmordversuch gewesen. Cobain selbst bestreitet das aber immer wieder. Es sei einfach ein Versehen gewesen. Nach diesem Vorfall reist das Paar nach Hause nach Seattle, wo Love am 18. März die Polizei alarmiert. Ihr Mann habe sich mit einer Waffe im Zimmer eingesperrt. Medikamente und 4 Waffen werden dann auch wirklich von der Polizei konfisziert. Elias, das klingt ja schon alles sehr nach Selbstmordabsicht.
Ja, das ist schon richtig, aber trotzdem hat Kurt Cobain Zeit seines Lebens immer behauptet, dass er sich nicht umbringen will. Und nach dem Vorfall wird er jedenfalls auf Entzug nach Los Angeles geschickt und dort soll er einen ganz guten Eindruck gemacht haben.
Nachhaltigkeit hat in deinem Leben einen großen Stellenwert und du würdest dich gerne mit Gleichgesinnten aus der Community vernetzen, spannende Impulstalks hören und Workshops besuchen? Dann komm auf alle Fälle am 11. Juni ab 11 Uhr zum Speakout Festival ins Museumsquartier Wien. Mehr Infos und Tickets bekommst du auf speakout.at. Speakout 2024, ein Event von Kurier und Futurezone.
Aber nach einigen Nächten ist er dann über den Zaun gestiegen und wieder nach Seattle geflohen. Und seine Frau ist derweil so lange in Los Angeles geblieben. Und hier werden die Umstände schon wieder mysteriös. Love macht sich zu dem Zeitpunkt angeblich sehr große Sorgen, dass sich Kurt das Leben nehmen will. Er erwidert auch ihre Anrufe nicht, zum Beispiel. Aber anstatt sich daraufhin selbst ins Flugzeug zu setzen, bleibt Love in einem Hotel und ruft bei einem Privatdetektiv namens Tom Grant an. Und er soll sich auf die Suche nach Kurt Cobain machen.
Warum hat sie eigentlich nicht gleich die Polizei angerufen?
Ja, da gibt es verschiedene Versionen. Laut dem Privatermittler wollte sie nicht, dass Infos in die Öffentlichkeit gelangen. Und das macht ja durchaus Sinn, denn einen Skandal wollte sie sicher nicht. Der Detektiv jedenfalls, der immer selbst wieder jetzt gern mit Verschwörungstheorien in die Öffentlichkeit geht, hat sich dann auf dem Weg nach Seattle gemacht. In Cobains Haus sei aber nichts Verdächtiges zu sehen gewesen, obwohl Cobain zu diesem Zeitpunkt schon tot war. Das liegt aber daran, dass der Detektiv laut eigenen Angaben nicht auf das Gewächshaus geachtet hat, in dem die Leiche gelegen ist. Gefunden wurde Cobain dann erst 3 Tage nach seinem Tod am 8. April von einem Elektriker. Detektiv Grant ist unverrichteter Dinge also wieder gefahren und hat Luxushotels durchsucht. Angeblich soll ihm Courtney Love gesagt haben, dass Kurt immer wieder mal unter falschen Namen dort unterkommt. Allerdings Freunde des Musikers behaupten genau das krasse Gegenteil. Cobain soll solche Luxushotels gehasst haben und lieber in irgendwelchen Motels abgestiegen sein.
Aber warum sollte Love das behaupten? Ich meine, sie wollte ihren Mann ja anscheinend finden.
Ja, das ist eben schon ein bisschen verdächtig. Der Umstand, dass sie absichtlich kilometerweit vom Tatort weggeblieben ist, dass sie falsche Angaben gemacht hat und immer wieder behauptet, er sei selbstmordgefährdet, obwohl Kurt das selber abgestritten hat, das ist schon in der Tat ein bisschen auffällig.
Aber sie war ja wirklich in einer anderen Stadt.
Das ist schon richtig, aber die Verschwörungstheoretiker glauben daher, dass sie vielleicht einen Mord in Auftrag gegeben hat. Und da muss man sich natürlich schon fragen, warum. Der und ein Motiv ist natürlich wie immer das liebe Geld, denn Cobain wollte sich angeblich scheiden lassen und damit hätte Courtney Love wohl nur einen sehr kleinen Teil seines Vermögens bekommen. Aber als Toter ist er Millionen von Dollar wert, bis heute. Und Love ist ja auch bis heute die Nachlassverwalterin, gemeinsam mit der Tochter Frances Bean. Aber es geht natürlich auch profaner, denn zuletzt dürfte es oft Streit in der Beziehung gegeben haben und auch Hass ist ja immer ein Motiv.
Und dass Courtney Love irgendwie einen Hass auf ihren Mann hatte, das zeigt auch eine Rede, die sie nach seinem Tod an die Fans hielt.
I'm not gonna read you all the note, because it's none of the rest of your business, but some of it is to you. I don't really think it takes away his dignity to read this, considering that it's addressed to most of you. He's such an asshole. I want you all to say ass really loud.
Hier liest Courtney Love Teile aus dem Abschiedsbrief von Kurt Cobain und redet immer wieder davon, dass er ein Arschloch war. Entschuldigung für das Wort an dieser Stelle. Sie regt das Publikum auch dazu an, das Wort zu schreien. Gerüchten zufolge war die Ehe der beiden Rockstars 1994 eben schon am Ende. Dass Love hier so aggressiv auf diesem Brief vorliest, wirkt natürlich komisch. Aber andererseits ist sie eben aus der Grunge-Szene mit einem ruppigen Umgangston und Weltschmerz. Und noch viel wichtiger, sie ist eine junge, trauernde Witwe. Es ist schwer zu sagen, wie ihre Gefühle da mit ihr durchgehen. In einem Interview, das sie knapp ein Jahr nach Kurts Tod im US-TV gab, gibt sie sich auch selbst Schuld an seinem Tod, aber natürlich nur im übertragenen Sinne.
Why do you think your husband killed himself?
He was ganged up upon.
What do you really feel?
I don't know.
You feel his death is your fault?
In this instance, yes.
Because?
Because I didn't need to call for an intervention. I shouldn't have called for an intervention. I just panicked.
Because you tried to get him off drugs and because he was not able to get off drugs, even though you were trying to do the right thing, it's your fault.
He thought it was a waste of space. Yes, I told him he had dropped the baby. And I was mean about it. I wasn't really mean, but I wasn't nice about it. You know, we were really polite to each other, generally. And I told him on the phone, I'm like, you know, you dropped the baby the other day. When he was in rehab, you dropped the baby. He was like, what? I'm like, you dropped the baby. You dropped Frances on her head.
Er habe seine Tochter fallen gelassen und Love sei daraufhin böse geworden. Das und dass sie ihn auf den Zug geschickt hat, sei einfach zu viel gewesen und Kurt hätte sich deshalb das Leben genommen. Ich glaube, es ist nicht ungewöhnlich, dass Angehörige nach einem Selbstmord die Schuld bei sich selber suchen.
Stimmt, und wie du auch schon vorher gesagt hast, darf sich niemand anmaßen, nachfühlen zu können, wie es einer jungen Mutter geht, deren Ehemann sich gerade umgebracht hat. Aber abgesehen davon gibt es in dem Fall schon Beweise, die wirklich spannend sind, und da möchte ich noch einmal auf den Tatort zurückkommen. Wie wir ja schon vorher besprochen haben, muss Cobain zum Zeitpunkt der Schussabgabe nach dieser hohen Überdosis eigentlich schon fast tot gewesen sein. Umso erstaunlicher ist es, dass auf der Flinte, mit der er sich erschossen hat, keine Fingerabdrücke zu finden waren. Das wurde auch offiziell von der Polizei bestätigt. Aber wie soll er nach dem Schuss dann auch noch die Fingerabdrücke abgewischt haben? Das ist unmöglich.
Das sollte man meinen. Und im Zusammenhang mit der Waffe gibt es ja noch eine Auffälligkeit.
Ja, stimmt. Kurt Cobain hat sich damit in den Kopf geschossen und die Flinte ist dann zwischen seinen Beinen gefunden worden. Der Lauf hat natürlich nach oben gezeigt. Aber bei einer Flinte springt nach jedem Schuss die Patrone heraus und aufgrund der Bauart des Gewehrs hätte die Patrone eigentlich nach rechts ausgestoßen werden müssen. Gefunden hat man sie aber auf der linken Seite der Leiche.
Also hat er sie nach dem Kopfschuss noch einmal umgedreht?
Ja, das weiß ich auch nicht. Auch das ging da irgendwie fast unmöglich. Obwohl, es kann natürlich auch sein, dass die Patrone genau so in einem Winkel aufkommt, dass sie dann eben noch auf die andere Seite springt. Aber es gibt da noch so etwas Komisches. Es soll nämlich neben Kurts Abschiedsbrief auch sein Führerschein offen dargelegen sein. Als wollte er dem Beamten gleich zeigen, dass er wirklich der wahre Kurt Cobain ist.
Gibt es da eine Erklärung dafür?
Naja, mehr oder weniger. Aber eins kann man schon sagen, die Aufklärung des Todes ist nicht wirklich befriedigend. Die Polizei dürfte schlicht schlampig gearbeitet haben. Das kann man schon am zeitlichen Ablauf der Polizeiarbeit erkennen. Der Elektriker, der Cobains Leiche fand, rief die Polizei, die kurz vor 10 Uhr den Tatort erreicht hat. Abgesichert wurde der Tatort aber erst um 11.55 Uhr. Und obwohl die Feuerwehr die angeblich versperrte Tür noch aufbrechen musste, ist ein Zeitraum von 2 Stunden also wirklich lang.
Jetzt warte kurz, die Tür war von innen verschlossen?
Na, das ist zumindest die offizielle Version. Verschwörungstheoretiker glauben wieder, dass das absichtlich so inszeniert worden ist. Angeblich hat es irgendjemand so aussehen lassen, als sei es ein Selbstmord gewesen. Eben auch der Führerschein soll erst später neben dem Abschiedsbrief platziert worden sein, weil der Tatortfotograf damit die Identität des Toten festhalten wollte. Ein Barhocker, der angeblich die Tür versperrt haben soll, sei erst später in diese Position gestellt worden und auch die Polizisten seien es gewesen, die die Flinte umgedreht haben.
Aber aus welchem Grund sollten die Ermittler das dann alles gemacht haben?
Ja, das ist ja genau die Frage, aber da gibt's natürlich wie immer auch eine Theorie. Also die Beamten wollten keinem Mörder helfen und sie waren schlichtweg überfordert mit den Ermittlungen. Und als die Beamten gesehen haben, welchen toten Körper sie da vor sich liegen haben, waren sie ziemlich perplex und haben auch Fehler gemacht. Es sind ja schon seit Wochen Gerüchte herumgegeistert, dass sich Cobain umbringen wollte. Und da kann es sein, dass die Beamten gleich darauf geschlossen haben, ohne dann weiter wirklich zu ermitteln. Und als den Beamten dann endlich mal klar wurde, wollten sie es nach einem klassischen Selbstmord aussehen lassen, um eben ihre eigenen Pannen und Ermittlungsfehler zu kaschieren oder zu vertuschen.
Ja, prinzipiell kann ich mir das schon vorstellen, dass das dann wirklich so abgelaufen ist. Aber wer soll Kurt Cobain eigentlich ermordet haben? Courtney Love selbst kann es ja nicht gewesen sein, die war in einer anderen Stadt.
Ja, eben, darauf kenne ich natürlich auch keine Antwort und einen Auftragsmord halte ich auch für schwer vorstellbar. Ich weiß schon, es wäre eine super Story, aber das traue ich selbst Courtney Love nicht zu. Aber eins ist schon sicher, der Fall wäre es wert, nochmal aufgerollt zu werden, schon alleine um die Verschwörungstheorien aus der Welt zu schaffen, die über die Jahre entstanden sind. Und sollte sich tatsächlich etwas anderes ergeben, dann bleiben wir natürlich dran.
Ja, das ist sicher. Vielen Dank, Elias. Wir fassen noch einmal zusammen. Er war einer der größten Musikikonen unserer Zeit. Kurt Cobain hat eine Generation nachhaltig verändert, genauso wie sein Tod. Dass es nach dem Ableben berühmter Menschen viele Zweifler gibt, ist ein Phänomen, das wir schon kennen. In diesem Fall ist es aber so, dass eine weitere Ermittlung wirklich Sinn machen würde, um diese Zweifler zum Verstummen zu bringen. Kurt Cobain wird den Teen Spirit jedenfalls auch in Zukunft noch weiter verbreiten. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast wollt, findet ihr sie unter www.kurier.at/fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier, Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at/podcasts.